Gebete. Ich glaube, dass die Gebete viel, viel mehr bewirken, als uns häufig so bewusst ist. Und deswegen möchte ich einfach ja, euch Danke sagen, dass ihr so Anteil nimmt und dass ihr ja, dass der Herr das auch gebrauchen wird. Das sind nicht Gespräche oder Worte, die man einfach so formuliert, die in der Luft einfach dann auch so verschallen, sondern die kommen zu einem Ohr des Allmächtigen. Und er liebt es, wenn seine Kinder eins werden mit Anliegen und zu ihm kommen. Und deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich hatte es gerade schon angedeutet, dass ich ja, mit euch ganz kurz einen Flug machen möchte durch die Bibel, vom ersten Kapitel bis zum letzten. Das geht in 30 Minuten eigentlich nicht. Es ist mir bewusst. Ja? Ich liebe es eigentlich, einen Abschnitt zu nehmen und den Wort für Wort oder Satz für Satz auszulegen. Und trotzdem dadurch, dass wir sehr häufig diese Geschichte als Ganzes immer wieder auch lehren, auch da, wo wir arbeiten, dachte ich so, manchmal tut es uns gut, das auch einmal so zu hören. Und ich weiß, ich werde einige der wichtigsten Themen vielleicht nur angedeutet haben und nicht mal richtig betonen können, das ist mir bewusst, dass das nicht geht. Und doch ja, haben wir die Möglichkeit, das einmal ganz kurz zu sehen. Ich habe hinten bei euch da dieses Buch gesehen, Der Versprochene. Das zeigt eigentlich ziemlich gut das, was ich auch auslassen werde heute. Wir machen es selber im Hauskreis. Das ist von der Art, wie wir es im Dorf lernen, und doch ja, verändern wir es ganz stark von dem, wie wir Sachen erklären müssen, weil wir wissen, dass die viele Sachen nicht verstehen, dass wir andere Brücken nehmen müssen, als die, die uns vielleicht in Deutschland so bekannt sind. Und ich werde das heute mit euch dann einmal so machen, dass ich jetzt mal ganz schnell durchgehen werde, vom Anfang bis zum Ende. Und mir geht es um die Begegnung mit Gott. Das ist, worum es ja auch in der Bibel geht. Und wie wir es auch schon gelesen haben in der Schriftlesung, ja, wo Jesus gekommen ist und er sich als auferstanden gezeigt hat, haben die Jünger es erstmal gar nicht verstanden, dass er überhaupt sterben musste, dass er auferstehen musste. Und die haben die Schrift nicht verstanden, alles, was da drin geschrieben steht. Und da hat Jesus sich hingesetzt und hat dann die 5 Bücher Mose, die Propheten und auch die Psalmen, hat er das denen erklärt. Und später im Neuen Testament, in den Briefen, in der Apostelgeschichte und so, da sehen wir halt, wie das auch sich auch dann, ja, wo dann dieses Wissen auch dann rüberkommt. So, und jetzt würden wir den Faden mal aufnehmen. Ich mache das, was man eigentlich nicht macht. Wenn man einen Faden aufrollt oder ein Buch liest, dann fängt man immer vorne an. Ja, und ich gehe jetzt aber ganz zum Ende hin und ich möchte einfach mal ein bisschen Spannung aufbauen. Und zwar, kennt ihr das, wenn ihr auf einer Hochzeit seid? Alle sind hübsch gekleidet, der Bräutigam steht vorne und wir warten alle auf die Hochzeit, auf die Braut. Ja? Und welche Frage haben wir alle in unseren Köpfen? Wie sieht sie aus? Nicht wahr? Ein schöner Moment. Ich erinnere mich noch daran, dass, wo unsere Hochzeit war, dass ich die Nacht davor fast nicht einschlafen konnte. Ich war so aufgeregt. Wie wird sie aussehen? Und ja, mit diesem Blick erstmal ganz nach hinten möchte ich eine Vorfreude wecken und das ist das Wesentliche beim roten Faden einfach im Blick behalten. Und dann ist das tatsächlich so, dass in Kapitel 21 da ein Engel kommt und, ich bin schon so weit, sehe ich, und so ein Engel zu Johannes kommt und sagt, komm her, ich will dir die Braut des Lammes zeigen, die Frau, die zu ihm gehört. Und da kann man schon sehen, boah, jetzt ist eine Spannung da bei Johannes. Wie sieht sie wohl aus, diese Braut? Und auf einmal, voller Überraschung, ist da nicht eine Braut, sondern eine prunkvolle Stadt, in der das Leben nur so Bewegung ist. Voller Gold geschmückt, Edelsteine, Perlen, das Kostbarste, was man sich vorstellen kann, mit Worten nicht zu beschreiben. Es ist eigentlich eine Gartenstadt, wo ein Thron ist und von diesem Thron aus ein kristallklarer Strom, das Wasser des Lebens hervorsprudelt, der Baum des Lebens rechts und links von diesem Wasser. Und wie gesagt, dieser Anblick, der ist einfach erstmal überwältigend und man weiß gar nicht, was passiert jetzt. Und auf einmal kommt eine andere Stimme, so schön und verlockend das alles auch sein mag, wird unsere Konzentration auf etwas anderes gerichtet. Und das ist, was wir dann in Vers 9 sehen. Und da heißt es, da wird es rausgerufen, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen, unter ihnen wird er wohnen und alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird ihr Gott bei ihnen sein. Das ist das Zentrum der Freude Gottes, worauf er sich freut und worauf wir uns freuen dürfen. Das ist, was ihm ganz am Herzen ist. Das ist das schönste Bild, die Vorfreude auf die Braut. Ja, das ist, worauf Gott sich freut. Diese Begegnung. Und wenn ich so die Bibel lese, dann stoße ich immer wieder auf Bibelstellen, die diese Begegnung schon vorgeschattet haben und erklärt haben. Zum Beispiel heißt es in einem der Psalmen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Eine Anmerkung der Übersetzer sagt, dass man es auch so übersetzen kann, vor deinem Angesicht ist Sättigung von Freuden. Nicht eine Freude, sondern viele Freuden. Ja? Und das wird gesättigt. Eine Erfüllung, ein Durst, ein Hunger, der gestillt wird, den wir hier auf Erden nicht stillen können. Das wird gesättigt. Die Freuden werden gesättigt werden. Und zwar in Gottes Gegenwart. Das ist, worauf es ankommt. Und das ist, wo die Geschichte hingeht. Nun gut, ich gehe jetzt nochmal ganz zurück. Und noch vor der Grundlegung der Welt. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir in ihm diese Freude wirklich erleben sollen. Und das hat er so auch vorgehabt. Er hat das geplant, vor Grundlegung der Welt. Und in der Schöpfungsgeschichte ist das so, dass das, was Gott gedacht hat, da wortwörtlich auch niedergeschrieben steht. Und zwar am 6. Schöpfungstag, da gab es dann schon ganze Pflanzen, Fische, Vögel, die Landlebewesen. Und dann auf einmal spricht Gott, also ein Szenenwechsel auf einmal da, wo Gott ist. Und er sagt, da heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Ich habe im Hintergrund der Erde die hübsche Braut gemacht. Gott wollte die Menschheit schaffen als Gesamtes, als seine Braut. Das war sein Ziel, das ist sein Herz, das ist, wofür Menschen in allererster Linie geschaffen worden sind. Das wissen wir häufig nicht mehr, aber das ist eine dieser Kernaussagen der Bibel, wozu wir da sind, wofür wir existieren. Gott, der Dreieinige, der ist eine sich liebende, ewige Beziehung. Das ist sein Wesen, er ist Liebe. Und wenn er etwas schafft, dann schafft er das, um in Beziehung zu sich zu stellen. Er hat in der ganzen Schöpfung, bei all den genialen Sachen, die wir so bestaunen können, hat er den Menschen auserwählt, ihr sollt meine Braut sein, ihr sollt mein Gegenüber sein, ihr seid für eine Beziehung zu mir geschaffen und ihr werdet eure Erfüllung nur in der Beziehung zu mir erleben. Ja, das ist eine unglaubliche Aussage, die Menschen als eine Braut heilig und tadellos in Liebe in seiner Gegenwart. Das ist die eigentliche DNA. Nun, wenn ihr euch einen Kirschbaum im Frühling anschaut, wo ganz leckere Kirschen dran sind, dann schaut ihr euch mal die ganzen Blüten an. Und ich sage euch eins, jede einzelne ist vorher bestimmt eine richtig leckere Kirsche zu werden. Glaubt mir, das wird keine Mango und auch keine Banane draus. Aber wir wissen, dass nicht jede Blüte letztendlich eine leckere Kirsche wird. Es braucht einen Frost zu kommen, dann fallen schon ganz viele Blüten ab, ohne dass sie bestäubt werden. Oder aber auch sonst sieht man häufig unten am Boden ziemlich herb, säuerliche, unreife Kirschen liegen, die diese Erfüllung nicht erlebt haben. Und so ist es auch mit uns Menschen. Wir haben eine unglaubliche Berufung, eine Bestimmung, aber wir erleben das nicht. Und das ist eine Geschichte, wo ein düsteres Kapitel, das wir uns gleich noch anschauen werden. Aber bevor wir das machen, möchte ich erstmal nochmal schauen, wie Adam diese Freude in der Gegenwart Gottes erlebt hat. Und das ist eine Geschichte, die fällt uns fast gar nicht auf. Die ist so, weil Gott da im Hintergrund wirkt, dass man so denkt, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und zwar, wo Gott den Adam geschaffen hat, ja, Da hat er gesagt, boah, ich habe dich in meinem Bilde gemacht und da du in meinem Bilde gemacht worden bist, möchte ich dich auch einbeziehen in dem, was ich mache. Gott hat davor, wo er dann Erde, Himmel, Meer und andere Sachen geschaffen hat, hat er immer es benannt. Und da hat er gesagt, so Adam, du wirst in meiner regieren und du kannst jetzt mal deine Aufgabe schon mal ausüben. Ich bringe mal die ganzen Tiere zu dir hin und du wirst den Namen geben. Was für ein Bild von Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Gott bringt die Tiere zu Adam und er schaut zu, wie er den Namen gibt. In Gottes Gegenwart. So, und das hat sicherlich nicht lange gedauert, bis er gesehen hat, dass die ganzen Tiere, die meisten auf jeden Fall, im Doppelpack da sind. Ja? Er sieht, oh, diese beiden, die gehören zusammen. Die sind ein bisschen anders und doch ähnlich. Ja? Und dann schaut er und dann denkt er sich so, irgendwie fehlt hier was. Und so ist dann diese Geschichte, dass dann auf einmal eine Enttäuschung ausgedrückt wird. Da heißt es, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Das Gegenüber ist nicht da. Und wir sehen Adam in einem perfekten Garten enttäuscht. Und denkt man so, wie bitte? Hast du nicht gerade gesagt, im Paradies, in Gottes Gegenwart ist es großartig? Ja, wir kommen gleich noch dazu. Gott baut manchmal Spannungen auf, damit die Freude noch mal heftiger explodiert. Und so ist das dann noch, wo Gott dann gesehen hat, okay, Adam ist jetzt angekommen, da wo ich ihn haben wollte. In einem perfekten Garten kann man sehr unglücklich sein. Und dann hat er die Frau geschaffen. Er hat Gewebe genommen aus der Flanke Adams und hat die Frau gemacht. Und da hat er ihn geweckt und Gott selbst bringt die Frau zu ihm hin. Die erste Hochzeitszeremonie. Gott als derjenige, der die Braut reinbringt. Und Adam, der ist absolut aus dem Häuschen. Dieses Mal ist sie es. Und wie viele Verliebte, wird auf einmal poetisch. Ja? Man fängt an, Lieder zu schreiben und er sagt, ja, Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Er identifiziert sie mit sich selbst. Und so kreativ er war, hat er gesagt, ich bin ein Mann, dann werde ich sie Isha nennen, Männen, also weiblich, Mann in weiblich. Und so werden Frauen bis heute noch in Israel und im Hebräischen genannt. Das fand ich sehr spannend, das mal so zu hören. Was für ein feierlicher Moment. Diese unglaubliche Begeisterung, diese Freude, dieses Explodieren in der Gegenwart Gottes. Gott ist dabei. Was für ein schöner Moment. Und darauf folgt der siebte Tag. Der perfekte Tag, wo Gott gesagt hat, so darf es für immer bleiben. Es heißt, dass er die Erde da vollendet hat. Gott war zufrieden. Und diese Freude, diese Erfüllung in der Beziehung zu ihm, das ist eigentlich, wozu wir geschaffen worden sind. Wir kennen die Geschichte, dass es dann aber doch nicht so bleibt. Sie entscheiden sich, Freude und Erfüllung getrennt von Gott zu suchen. Wir kennen die Geschichte mit dem Baum, mit der verbotenen Frucht und dass sie irgendwie gedacht haben, jo, da haben wir was, da bekommen wir etwas. Und sie haben das ausprobiert und es ist ein Knoten entstanden, den sie nicht mehr lösen konnten. Diese Vertrauensliebensbeziehung, die ist zusammengebrochen. Und es ist nicht so, dass Gott in allererster Linie dann auf einmal in Zorn ausgebrannt ist. Er ist langsam zum Zorn. Und wie er zu denen kommt, mit denen redet, das zeigt, dass er eigentlich liebevoll mit denen redet. Aber wir sehen, dass in allererster Linie bei denen im Herzen da sich was verändert hat. Sie haben auf einmal vor Gott Angst. Sie laufen, sie verstecken sich, sie schämen sich. Und sie kriegen es nicht über die Lippen, es zuzugeben, dass sie daneben liegen. Und das ist ein Knoten, der solche starke Konsequenzen hat, dass Gott sagt, so, ihr müsst jetzt raus aus diesem Garten. Östlich vom Garten haben sie sich dann niedergelegt und ja, ich habe jetzt mein Schwert dahin gemalt, mit Feuerflammen, das ist ja dieser Cherubim, der das bewacht, dass sie bloß nicht wieder zurückkommen. Und tatsächlich ist es so, wenn man dann die Geschichte weiterliest, dass wir nichts mehr zu einer guten Beziehung, zu einer freudebringenden, erfüllenden Beziehung kommen, wenn es sei denn, wir machen eine Begegnung mit dem Feuer oder mit der Schneide einer Klinge. Und von diesem Zeitpunkt ist das so, dass es ohne einen stellvertretenden Tod zu keiner Versöhnung mehr kommt. Und das ist ein Faden, der sich durch die ganze Geschichte durchzieht. Und wir sehen dann so ein paar Jahre später, ich weiß nicht genau wie viele, da sind die ersten Söhne von diesem Ehepaar, die kommen wahrscheinlich zu dieser Stelle, zum Rand des Gartens, vermute ich mal, weil sie das dahin bringen, und zwar Geschenke. Und da Kain ein Landwirt war, bringt er den Ertrag seiner Ernte. Und Abel, der war ein Kleinviehhirte und somit hat er dann ja die Erstgeborenen seiner Ziege und auch Schafe mitgebracht. Und Gott hat sich auf dieses Geschenk wirklich eingelassen. Er ist dahin gekommen und er hat das voller Beachtung angenommen, was der Abel gebracht hat. Und zwar, da kommt dieses durch, ja, ohne einen stellvertretenden Tod wird es keine wohltuende Begegnung geben. Und wir lesen davon, dass, ja, was es genau war, steht da nicht ganz klar geschrieben, aber wir sehen, dass da Schafe gebracht worden sind und von ihrem Fett, also mussten die geschlachtet werden und das Fett musste irgendwie getrennt werden. Ja, in Hebräer sehen wir später, dass es wirklich ein Opfer war. Und wenn man sich das anschaut, dass Gott, der gibt dem Beachtung. Es ist nicht so, dass Gott dieses Speisopfer, so ähnlich wie Kain es gebracht hat, dass das nicht beachtet. In der Bibel sehen wir, dass Gott Speisopfer, also Opfer, wo kein Blut ist, natürlich annimmt. Aber wir sehen ein Prinzip, dass es als erstes immer ein Schlachtopfer gibt. Erst ist diese Begegnung mit dem Messer, mit der Klinge und mit dem Feuer. Und dementsprechend ist Gott auch gar nicht böse zu Kain in dem Sinne, sondern ganz im Gegenteil, als er das nicht beachtet und er sieht, dass Kain richtig sauer wird, dass sein Haupt neigt, dann kommt Gott zu ihm hin und er redet liebevoll. Und er sagt dann, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Also in anderen Worten, mach es so wie Kain. Und es wird dir gut ergehen, du wirst angenommen. Na, wir kennen die Geschichte von Kain und Abel und wir wissen, dass diese Geschichte sich auch seitdem immer wieder wiederholt hat. Wenn wir uns nicht Gott nähern, gehen wir immer weiter weg. Und so war das bei Kain. Der wollte seine Kinder nicht in der Nähe des Gartens erziehen und ist noch weiter in den Osten gezogen. Noch weiter weg von Gott. Und es ist ein sehr trauriger Anfang. Aber dann sehen wir weiter, dass Adam und Eva noch andere Kinder bekommen und sie fingen an, den Namen Jahwes anzurufen. Und da ist es so, dass 10 Generationen später, aber dass die ganze Welt absolut im Argen war. Zwischendurch ist mal einmal ein Henoch erwähnt, wo es heißt, dass er mit Gott wandelte, aber danach haben die ihre ganze Kreativität nur dafür benutzt, um nur Böses zu tun, heißt es da. Und traurigen Herzens beschloss Gott, seine Erde mit einer Flut reinzuwaschen und sozusagen Reset-Button zu drücken. Ja, ein Neustart, diesmal aber nicht mehr im Garten. Und was das dann heißt, mit Gott zu leben, das sehen wir bei Noah, mit ihm zu wandeln. Es heißt, dass Noah mit Gott wandelte. Und dann habe ich mir so die Geschichten so durchgelesen und da ist mir ein Muster aufgefallen. Wie ist ein Wandel mit Gott? Und da werde ich auch ja ganz, ganz einfache Prinzipien, ich werde jetzt nicht Quantenphysik machen, aber wenn man sich das anschaut, dann als erstes ist es so, dass Gott redet und Noah, der muss sehr gut zugehört haben, denn etwas später heißt es da geschrieben, dass er alles genau so tat, wie Gott es gesagt hat. Also er hört, er nahm es zu Herzen und er hat es umgesetzt. Ein schönes Prinzip. Und was wir dann merken, wenn man hört, es zu Herzen nimmt, es umsetzt, dann gibt es die nächste Gottesbegegnung. Und Gott sagt, hey, jetzt ab in die Arche, ihr alle, mit den Tieren und so. Und er hört wieder, er nimmt es zu Herzen, er tut alles genau so, wie Gott gesagt hat. Das wird dann zweimal betont sogar. Und dann kann man es einfach schauen. Schau mal hier, was für ein Prinzip hier ist. Wenn wir mit Gott gehen, wenn wir das zu Herzen nehmen, dann werden wir immer wieder neu begegnen. Die Leute wollen Gott begegnen, aber Sie hören das mal gar nicht und die werden ihnen auch nicht da begegnen, wo Gott sie eigentlich begegnen möchte. Und in der Geschichte sehen wir weiter, dass Gott sie dann auch da wieder nach der Sintflut dann unglaublich gesegnet hat, einen Bund gemacht hat. Und ich springe jetzt mal ein bisschen in der Geschichte weiter voraus. Wir sehen dieses gleiche Prinzip von Gott, mit Gott wandeln auch bei Abraham. Als er noch in Ur lebte, da sagte Gott zu ihm, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und im Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Seht ihr das Muster schon da drinnen in den Worten? Geh und ich werde dir zeigen. Also das heißt, wenn du gehst, wir werden uns ja begegnen vorne. Ich werde es dir zeigen. Und Abraham hat das gemacht. Er ist gegangen, er hat es umgesetzt, als Herzen genommen. Und was, wozu kam es? Es kam wieder zu einer Gottesbegegnung. Und in dieser Gottesbegegnung sagt Gott wieder, deine Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Ja, wieder eine unglaublich großartige Verheißung. Und Abraham hat gesagt, boah, hier hat Gott zu mir gesprochen. Ich bin hier begegnet. Ich mache jetzt ein Symbol hier, wie am Rande des Gartens. Ich baue jetzt hier einen Altar auf. Und ich werde jetzt hier was schlachten, ihn zu ehren. Ich werde ihn anrufen, wie es auch damals schon unsere Vorfahren gemacht haben. Wie Gott das durch Abel auch schon gezeigt hat, was er annimmt. Und das war eine großartige Sache. Und wie wir es schon bei Noah gesehen haben, kommt es zu Gottes Begegnung und er sagt wieder, geh hin. Und dann sagt er, dieses Mal soll ein Land gehen und auf einen der Berge, den ich dir zeigen werde. Auch da ist es, wenn du gehst, zu Herzen nimmst, ja, dann werden wir uns begegnen. Ich werde dir was zeigen. So, und wenn wir diese Geschichte dann so ein bisschen mehr tiefer anschauen, wo es dann um Isaak geht, dann geht es bei diesem Opfer dieses Mal nicht um ein stellvertretendes Tier erstmal in allererster Linie, sondern fast nicht auszusprechbar, um den Tod des Sohnes. Und dieser Sohn, das war kein Schulkind, ein kleines Kind, sondern es war ein junger Mann, der stark genug war, das ganze Feuerholz einen Berg hochzutragen. Ja? Und die gehen zusammen und die reden und man sieht, dass Abraham eine viel schwerere Last hat als der andere. Und er weiß, dass es kommt. Und in diesem, wenn sie gehen und nach oben kommen, dann ist es noch erstaunlicher, dass dieser Junge sich binden lässt und auf diesem Ort des Schlachtens hinlegen lässt, auf dem Altar. Und als sie dann da oben sind, dann, wo er dem Tod ins Auge schaut, da kommt Gott dazwischen und sagt, stopp. Und Gott macht wieder eine unglaublich großartige Verheißung und sagt, hey, durch deinen Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Alle Völker sollen dieses erfahren. Und das ist ein Schlüsselmoment in der Geschichte. Ich würde mit euch jetzt ganz gerne viele Details von Isaak und Jakob, wie sie mit Gott gewandelt sind. Das können wir immer nachschauen, wie die genau nach dem gleichen Muster gegangen sind. Aber ich werde jetzt zu Mose springen. Und da gibt es auch diese Erlösungsgeschichte, wo ganz viele Lämmer, wo die gestorben sind, um das Volk freizukaufen. Als sie dann beim Berg Sinai sind, da kommt es zu einer anderen Begegnung und da wird dann dieser Bundesschluss gemacht. Und auch da kommt es dann wieder zu einem Opfer. Und die 70 Ältesten Israels, die dürfen auf einen Berg hochgehen und die dürfen den Thron Gottes im Himmel sehen. Eine unglaubliche Sicht. Und auch da später lesen wir wieder, dass Gott mit diesen Worten dann kommt und sagt, opa, jetzt war ich doch zu schnell, ich will meine Wohnung in eurer Mitte setzen und meine Seele soll euch nicht verabscheuen. Ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Haben wir schon vorhin schon mal gehört, irgendwo mal, ne? Das war ganz am Ende. Ein bisschen anders formuliert. Das ist Gottes Anliegen. Er wollte mit Israel so eng leben, wie es wie wir es im Garten Eden eigentlich hätten haben sollen und wie wir es eigentlich, was versprochen wird, in einem neuen Jerusalem, in seiner Himmelsstadt haben werden. Das ist Gottes Herz. Das ist, wozu er uns geschaffen hat. Ich muss jetzt weiterspringen und ich möchte einfach diese nochmal auf David hinweisen. Der ist immer wieder zu diesem Ort gegangen. Der hat die Bundeslade extra nach Jerusalem gebracht. Er wollte sozusagen am Rande des Gartens wieder leben, wo Opfer gebracht werden, wo Gott angerufen wird. Und diese Begegnungen waren für ihn so kostbar, wo er sagt, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Das ist, was ich vorhin gelesen habe. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und ein paar Verse später, die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Die Begegnung mit Gott tut unglaublich gut. Das ist die Erfüllung, nach der wir eigentlich alle lechzen. Er lebte mit Gott, er ist mit Gott gewandelt. Und sein Leben, das Leben Davids, das war so ein Maßstab geworden, dass alle folgenden König nach ihm sozusagen gemessen worden sind. Und es sind nur ein paar wenige, die so Gott gesucht haben. Ganz viele seiner Nachfahren, die haben ihn nur zeitweise oder halbherzig oder gar nicht gesucht. Und dann hat Gott Propheten geschickt und hat gedacht, hey, ich werde mich trennen von euch, wenn ihr nicht umdenkt. Aber währenddessen redet er auch von einem Neuanfang. Er redet von einem Nachkommen Davids, der kommen muss. Und da kommen ganz viele Verse, Verheißungen, die auf Jesus hinzeigen. Und tatsächlich ist das dann so gekommen, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlassen hat. Der Tempel, der wurde zertrümmert. 70 Jahre später wurde es wieder aufgebaut, aber es wird nicht mehr erwähnt, wie bei der Stiftshütte oder bei Salomo, dass die Herrlichkeit Gottes wieder reinzieht. Tatsächlich lesen wir das in den Versen ein bisschen weiter, was Will heute gelesen hat. Und zwar bei der Menschwerdung Christi ist diese Herrlichkeit wieder unter den Menschen gekommen, um unter uns zu zelten. Und bei der Menschwerdung, da sehen wir dann halt, dass er unter den Menschen gelebt hat. Und er hat Zeichen und Wunder getan. Aber auch da sind die Leute ablehnend gewesen. Und die wollten ihn lieber tot sehen, als ihn weiter so zu ertragen. Und es kam so, wie es kommen musste. Was bei Isaak passiert ist, dass da ein Widder seinen Platz eingetauscht hat. Das hat der Sohn, der geliebte Sohn Gottes, tatsächlich für uns gemacht. Er hat sich opfern lassen. Er hat diesen Vorhang, der eigentlich ein Symbol war, ihr seid getrennt von mir, ihr seid nicht in meinem Garten, den hat er von oben bis unten aufgerissen. Ein Weg ist freigemacht worden, dass wir nicht mehr Klinge und Feuer treffen müssen. Christus, der hat nicht dieses Feuer gesehen. Ja, vielleicht könnte man sagen, er ist durch die Hölle durchgegangen, aber eigentlich ist er gestorben. Er ist an unserer Stelle gestorben. Und er hat das als ein Angebot jetzt für alle Menschen jetzt gemacht. Freiwillig und aus Liebe für alle Menschen hat er das getan. Und er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass Menschen überall, alle Menschen, Buße tun. Dass sie ihre Einstellung ändern und dass sie Versöhnung mit Gott durch Jesus suchen. Und deswegen sind wir jetzt alle beauftragt mit diesem Auftrag, und dass wir im Namen Jesu den Menschen weiter sagen, lasst euch mit Gott versöhnen. Was für eine Einladung, was für eine großartige Botschaft. Das ist, was mich begeistert. Was für ein Vorrecht, diese Botschaft hinaus zu posaunen unter den Völkern. Und das ist eine Freude. Und dieses ist ein Echo von dem, was wir dann wieder im ganz letzten Kapitel der Bibel lesen, wo es heißt, der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke das Wasser des Lebens. Er bekommt es geschenkt. Was für ein Angebot. Ja, lasst uns seine vollbrachte Versöhnungsarbeit würdigen. Lasst uns zu ihm hingehen, lasst uns zu Gott gehen, lasst uns ihn aufsuchen. Lasst uns Christus einfach alle Ehre geben, indem wir sagen, ja, komme. Er ist der Einzige, der ein für alle Mal den Weg freigemacht hat. Im Namen Jesu können wir Versöhnung mit Gott haben und wir sind eingeladen worden. Und dieser stellvertretende Opfertod, das ist eine so großartige Erlösung. Wir haben so viele Sachen, die uns angeboten werden. Uns werden die Sünden deswegen vergeben. Im Glauben an ihn werden wir rechtfertigt, werden als gerecht gesprochen. Wir werden angenommen von Gott. Und das ist eine der schönsten Sachen. Also das ist das Großartigste, was Gott gemacht hat, was ich zumindest weiß, was er gemacht hat. Aber glaub mir eins, das ist nicht der Höhepunkt. Das Beste kommt noch. Und das habe ich ja schon vorher gesagt, das ist diese Begegnung mit der Braut. Und an anderer Stelle heißt es, dass die gesamte Schöpfung sehnsüchtig auf diesen Tag wartet. Und es heißt, dass wenn Jesus wiederkommt, dass er in seinen Heiligen verherrlicht wird. Und er wird bewundert werden in all denen, die geglaubt haben. Das Beste kommt noch. Leute, die wir jetzt doch hier in der Welt leben, wenn ihr von hier nach Hause geht, ihr kommt nicht zu Hause an, Leute. Unser Zuhause ist, wir sind für eine Gartenstadt geschaffen worden. Das ist das wirkliche Zuhause. Und solange wir da nicht angekommen sind, sind wir noch unterwegs. Und deswegen möchte ich einfach das zusammenfassen, was ich heute so gesagt habe. Wir sind geschaffen worden dafür. Christus hat es vollbracht. Er hat diesen Weg geöffnet. Und was sollen wir machen? Lass uns gut zuhören. Lass uns zu Herzen nehmen. Lass uns gehen. Lass uns einen Schritt nach dem anderen gehen. Lass uns zu Gott zurückgehen. So wie er es eigentlich von Anfang an gewollt hat. Und das wünsche ich uns allen. Mögen wir dabei diese Freude in der Begegnung mit Gott erleben. Amen.